Thomas war so gut, den Vater hätte gerade weitermachen können. Super, Halleluja. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und bevor wir starten, möchte ich gerne etwas enthüllen. Mal gucken, so was noch nicht so oft gemacht. So. Und unser Thema heute Morgen heißt Energieumwandlung. Energieumwandlung. Wir sprechen nicht über Erdöl, Gas oder Atomkraft oder sowas heute Morgen. Wird eine ganz andere Richtung nehmen. Und einer der Kernsätze von heute Morgen, den gebe ich einfach mal vorneweg direkt. Das Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist, ist der größte Energieumwandlungsschauplatz der Geschichte. Das Kreuz Jesu Christi ist der größte Energieumwandlungsplatz der Geschichte. Schon besser, okay. Habt euch an die Uhrumstellung wieder gewöhnt. Ne? Jetzt sind wir alle wieder ein bisschen müde. Nee. Zunächst möchte ich euch von dem Bild erzählen. Wenn ihr die Geschichte schon kennt, dann lächelt doch trotzdem interessiert mit und sei dabei. Wie bin ich zu diesem Bild gekommen? Wir waren vor gut einem Monat in Willingen im Sauerland auf der BFP-Konferenz. Das ist die Pastorenkonferenz des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden oder des Bundes Fröhlicher Pastoren, wie ihn auch mal jemand genannt hat. Und da sind wir eigentlich jedes Jahr, oder Bernd in jedem Fall, ich meistens auch. Und seit 3 oder 4 Jahren haben die da eine Kunstausstellung parallel zur Konferenz. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, es gibt eine Halle, da findet die Konferenz statt, und in einer Nebenhalle sind Stände, so Ausstellungen von verschiedenen christlichen Werken, und ein Teil dieser Halle ist mit einer Bilderausstellung versehen. Menschen, Christen, Pastoren, Pastorenfrauen, irgendwelche Leute im Umfeld des BFP, die künstlerisch begabt und aktiv sind, stellen dort ihre Bilder aus. Und wir laufen da nicht immer zusammen rum, der Bernd und ich, weil ein wichtiger Teil in der Konferenz ist nicht nur die geistliche Auferbauung oder die geschäftlichen Sachen, die da abgewickelt werden, sondern es sind auch die Begegnungen, Netzwerke bilden, Kontakte pflegen, Kontakte finden. Und so sind wir dann in verschiedene Richtungen gelaufen an diesem Montagabend, und ich bin eben zur Bilderausstellung gewandert. Es gibt eine Künstlerin, die jedes Jahr ausstellt, das ist die Rose Trinen. Die kommt eigentlich aus Dänemark, wohnt jetzt in Hamburg, und ihre Bilder mag ich am allerliebsten. Sind, kann das nicht erklären, die reden zu mir. Die Bilder von Rose sind so, wie wenn Gott die gemalt hat, und ja, wenn ich sie anschaue, dann bewegt sich was in meinem Geist. Ich kann das nicht gut erklären. Und so waren auch dieses Mal wieder ihre Bilder meine Favoriten. Und ich habe dann so 2 mir angeschaut, die mir am besten gefallen haben von ihren Bildern. Dann Tag ging rum, nächster Konferenztag kam, eine Pause kam. Und irgendwie hatte ich in der Pause Lust, zu dem Stand von der Rose zu gehen. Ihr Mann macht die Gefängnisarbeit des PFP. Licht im Dunkel, an der sind wir auch beteiligt, mit einem kleinen finanziellen Ovulus als Gemeinde übrigens, falls du das noch nicht weißt. Und dann habe ich mir so diese Flyer von Licht im Dunkel angeguckt, und die Rose war am Reden mit jemandem, und dann sieht sie mich, und dann war sie fertig mit ihrem Gespräch, kommt so um den Tisch und sagt: Oh Iris, schön dich zu sehen, nimmt mich in den Arm, wir sind Bekannte. Ja. Und ihr Mann war in der Bibelschule mit meinem Mann, die saßen in der Schulbank sozusagen nebeneinander. Und dann sagt sie: Oh, ich muss dir unbedingt was zeigen. Dann schleift sie mich so quasi hinter sich her, geht Richtung Ausstellung und redet wie ein Wasserfall auf mich ein. Und dann erzählt sie mir von einem ihrer Bilder, was sie gemacht hat und wie es entstanden ist. Und sie schleppt mich zu diesem Bild, das eins meiner 2 Favoritenbilder war. Und dann erzählt sie mir, sie war diesen Sommer an der Ostsee, und dann hat sie so mit Gott gesprochen, und Gott sagt ihr: Such einen Lochstein. So abergläubische Leute, die nennen die auch Hühnergötter. Weiß nicht, also das vergesst es gerade wieder, das Wort. Also Lochsteine wollen wir sie jetzt mal nennen. Und diese Steine sind Steine, da hat nicht die Rose Trinen ein Loch reingebohrt, sondern die Natur, das Meer, hat da Löcher hinterlassen. Und so hat sie diesen Stein gefunden, hat ihn mitgenommen. Und sie hatte noch 2 Urlaubstage, glaube ich, die dann übrig waren. Und als sie wieder am Beten war am nächsten Tag, sagt sie, aber Herr, was mache ich mit dem einen Lochstein? Was kann ich mit so einem Ding anfangen? Da brauche ich doch noch mehr. Und Gott sagt, ja, geh, es gibt mehr, ich zeig dir wo. Und wenn du dich auskennst mit diesen Steinen oder was die Leute sagen, so habe ich mich belehren lassen, ist es wirklich mühsam, so einen Stein zu finden. Geschweige denn 18 in 2,5 Tagen. Und das ist ihr gelungen mit Gott. Gott hat ihr gesagt, geh dahin. Und sie hat am Meer, an der Ostsee, auf diese Weise diesen Sommer diese 18 Lochsteine eingesammelt. Und dann hat sie wieder gebetet und schließlich ist dieses Bildnis, dieses Kreuz aus diesen Lochsteinen entstanden. Und dann sagt sie, und Herr, was machen wir denn damit? Für wen ist das denn? Und dann sagt der Herr, für die Iris. Und das wusste ich ja nicht, ich war ja nicht an der Ostsee, ich war ja in Orlando diesen Sommer. Ne? Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Rose Tränen am Strand Steine für mich sammelt. Und ja, dann habe ich gedacht, also verschiedene Gedanken gingen durch meinen Kopf, dann dachte ich, Mist, die denkt irgendwie, du willst das Bild kaufen, weil die Bilder werden da auch zum Verkauf angeboten. Und ich hatte das Schild gelesen, was neben dem Bild hing. Bin ja nicht doof und ich kann auch Zahlen lesen und rechnen und 600 Euro für Kunst. Ich weiß nicht, habe ich gedacht, was die von mir denkt, das lief so in meinem Kopf ab, dass ich jetzt hier mal locker 600 Euro im Portemonnaie habe, die für ein Bild. Vergiss es, ne? Ist ja Haushaltsgeld oder essen wir nichts mehr oder was machen wir denn da? Wie auch immer. Und dann habe ich so versucht, ihr klarzumachen, es hat keinen Wert, dass du mir das dein Bild da verkäufst. Und dann hat sie gepeilt, was ich denke. Und dann sagt sie, nee, Iris, ich will dir das Bild schenken. Dann sage ich, Rose, du willst mir das Bild schenken? Und sie so, ja, ich will dir das Bild schenken. Also wisst ihr, wenn man in der Gemeinde ist und viel mit Menschen zu tun hat und viele Gespräche führt, dann weiß man, wie schnell Menschen sich missverstehen. So, ne, Simone, wir zwei, wir wissen das schon. Und ich will ja wirklich raffen, was die Frau mir dazu sagen hat und ob die das ernst meint. Und ja, kurzum, sie sagt, weißt du was, wir hängen das gerade ab. Dann packe ich dir das noch schön ein, dann legst du das in dein Auto und dann nimmst du das mit. Dann gucke ich sie an und sage, Rose, ich bin jetzt nicht so der überemotionale Typ, ich sehe jetzt sehr gelassen aus, ich weiß, aber ich bin gerade total überwältigt, habe ich ihr dann gesagt, dass du mir dieses Bild schenken willst. Okay, eine Pointe habe ich mir jetzt selber vermasselt, ich habe vergessen zu erwähnen, was ich am Vorabend dachte. Wollt ihr es wissen? Ich sag's euch eh. Als ich durch die Ausstellung ging am Eröffnungsabend, dachte ich, eigentlich könnt die dir ja mal so ein Bild schenken. Dann habe ich Maria, du bist nicht da, ich habe Buße getan, sagt es der Maria, ich habe Buße getan über diesen Gedanken der Selbstsucht und der so unverschämt war, dass ich denke, warum soll die Frau, die hat Kunst studiert, versteht ihr, die Rose ist nicht irgendein Freizeitmaler, der beim Aldi sich seine Acrylfarben kauft, die ist irgendwie so professionell und die lebt zum Teil auch davon. Und dann dachte ich, die kann dir ja nicht ihr Bild schenken. Das ist ja total absurd. Hat sie aber gemacht. Ja, was hat das denn mit mir gemacht? Kannst du dir denken? Ich habe mich riesig gefreut. Und für mich hat Gott mir das Bild geschenkt. Und das Coole ist, jetzt sagst du vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir gefällt, ich frage dich jetzt auch nicht nach deiner Meinung. Es gibt Leute, denen gefällt, es gibt Leute, die finden das nicht so schön. Das ist Geschmackssache und Kunst ist es ja eh. Und vielleicht sagst du, gibt da jemand 600 Euro für aus? Ja, weil montags war schon einer da, bevor sie es mir gegeben hat am Dienstag. Und am Mittwoch kam er wieder und wollte es kaufen. Also die hätte das Bild locker verkauft. Und da haben wir schon einen Punkt, der gar nicht auf meinem Konzept steht, übers Evangelium. Auch wenn etwas vielleicht in mancherlei Augen nicht wertvoll aussieht, ist es doch so viel wert, wie einer dafür bereit ist zu bezahlen. Stimmt's? Auch wenn du vielleicht dich selber oder andere Menschen manchmal verurteilt oder abgelehnt hast, bist du doch unendlich viel wertvoll, weil Jesus hat mehr als 600 Euro für dich ausgegeben. Jesus hat mit seinem Leben für dich und für mich bezahlt. Und das sagt dir, was auf deinem Schild, in deiner Ausstellung, neben dir steht. Du bist mir kostbarer als mein eigenes Leben, hat Gott zu dir gesagt. Das ist eine gute Botschaft. Amen. Amen. Was dieses Kreuz oder das Kreuz generell mich lehrt, so Das ist die Unterüberschrift. Das erste ist, ich bin Gott wichtig. Gott kümmert sich um Sachen, die kein Mensch zum Leben braucht. So, mir geht's gut und ich wäre auch ohne das Bild klargekommen die nächsten 50 Jahre oder wie lange ich da sein darf. Aber Gott hat gesehen, mir gefiel dieses Bild und dann hat er es mir einfach geschenkt, weil er wusste, anders hätte ich es jetzt auch nicht gekriegt. Kleine Anmerkung am Rande, das andere habe ich mir dann gekauft. Das war kleiner, hat einen Bruchteil gekostet, hängt jetzt in meiner Küche. Wenn du mal zu mir kommst, einen Kaffee trinken, dann zeige ich es dir. Da geht es um die Herrlichkeit Gottes, die Erde berührt. Auch ein Hammerbild. Also wenn, beim Gebet das anzugucken, ist ein Genuss. Also in jedem Fall, ich habe ihr dann auch alles erzählt. Ich habe ihr alles erzählt, bis zu dem unverschämten Gedanken. Das fand sie total cool. Es hat ihr gefallen. Und wir haben beide uns tierisch gefreut, wie Gott so ist. Ich stand da mit einer Tüte und einer Bananenschale in der Hand, hat nämlich gerade eine Banane gegessen. Und dann hat die mir das Bild geschenkt, da kam eine andere Frau vorbei, die hat mir dann meine Bananenschale zum Mülleimer getragen, hat sich mit uns gefreut. Sagt ihr, das ist kein Problem. Dann habe ich eine Hand frei gehabt fürs Handy, sagt, Bernd, komm schnell, ich habe was geschenkt bekommen, das ist schwer und groß, hilf mir mal. So, und dann haben wir das Ding ins Auto buxiert. Dinge, die dir wichtig sind, die sind Gott wichtig. Ob sie lebensnotwendig sind oder nicht. Wenn dir etwas bedeutet, dann bedeutet es Gott auch etwas. Und dass Gott so etwas Unwichtiges wie ein Bild mir einfach in Schoß gibt, sagt mir etwas, was er mir die letzten Monate immer wieder versucht hat zu sagen. Iris, ich will, dass du dein Leben genießt. Und Gott will, dass du dein Leben genießt. Und dass du dich an der Güte Gottes freust. Und in unserer Gesellschaft und auch in Gemeinden, auch bei uns, da gibt's immer wieder ja so eine Unsicherheit. Das war heute Morgen irgendwie schon mal Thema bei Bernd oder Thomas, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Unsicherheit. Wir werden abgelehnt, haben unangenehme Gefühle, unser Selbstbewusstsein leidet. Unsere Selbstachtung ist nicht mehr so groß. Und dann versuchen einige Leute durch Anerkennung, durch Menschen, das zu überwinden. Aber das funktioniert nicht. All diese Ängste, die uns bedrängen wollen. Und vielleicht als Christ hast du auch die Angst, die bei jedem, denke ich, manchmal auftaucht, die Angst, dass du Gott nicht wohlgefällig bist. Dass du was vermasselt, versemmelst, nicht gut genug bist. Dass du, weiß ich nicht, ihm einfach nicht wohlgefällig bist. Wenn wir von Menschen verletzt worden sind, dann ist das ein Stück weit normal, aber es ist nicht das, wie Gott über dich denkt. Du bist Gott wichtig und du bist wertvoll. Und der Bernd hat mir das schon vorweggenommen, das finde ich total cool. Und die einzige Bibelstelle, die ich nicht aufgeschrieben habe, aus Zeitsparsamkeitsgründen, hast du auch genommen, das war auch cool, 2. Korinther 12, Vers 9. Gott läuft in unserer Schwachheit zur Höchstform auf, so ähnlich übersetzt es Manfred Roth. Du darfst unvollkommen sein, du bist Gott trotzdem wichtig. Du darfst es versemmeln und Gott sitzt nicht händeringend im Himmel und sagt, oh nein, das habe ich nie gedacht, dass die Iris so einen Mist verzapfen kann. Da habe ich nie im Leben mit gerechnet. Was mache ich jetzt bloß? Also so, Gott hat diese Probleme nicht, versteht ihr? Der weiß schon vorher, dass ich den Fehler würde machen. Der könnte das Datum und die Uhrzeit schon und es hat ihn nicht fertig gemacht, sondern er hat mir geholfen, ihn zu überwinden und er hat mir gesagt, ich mag dich trotzdem. Okay, er mag mich jedenfalls. So, ihr seid jetzt gerade sehr still. Und du auch, du bist Gott wichtig. Jeremia 31, da sagt die Bibel, der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Mein zweiter Punkt ist, Gott macht aus unvollkommenem Wundervolles. Gott macht aus Unvollkommenem Wundervolles. Haben wir Rohmaterial zu bieten? Juhu, ich bin unvollkommen. Du auch? Hast es schon gemerkt? Super. Dann kann Gott doch mit uns viel anfangen. Gott kann aus Steinen mit Löchern Kunstwerke machen. Noch schönere als die Rose Trinen aus Dänemark das kann. Hast du das gewusst? Stellen wir uns doch mal vor, jetzt uns als Gemeinde, als eine Ansammlung von solchen Steinen. So, vielleicht bist du so der dicke Brocken hier. Ich bin hier irgend so ein, da oben so ein kleiner oder hier einer. Keiner, könnt ihr euch nachher angucken, keiner ist wie der andere, die sehen sich nicht mal ähnlich. Alles, was sie gemeinsam haben, ist, sie sind grau, hell oder dunkel, und sie haben ein Loch. Sie fühlen sich innerlich so leer, wie du manchmal, wenn du zu Hause sitzt und traurig bist. Da fehlt was. Da hat das Meer, da hat die Zeit, da hat die Natur was ausgehöhlt, was weggenommen, was eigentlich ein Defizit darstellt. Aber hast du gewusst, dass Gott aus Defiziten Potenzial bauen kann? Gott kann mit kaputten Sachen viel anfangen. In Jesaja 51 steht Vers 3, denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Gott kann aus Trümmern ganze Städte bauen. Wir waren zu unserer Silberhochzeit ja in Rom und da haben wir das Kolosseum gesehen. Die Römer haben davon nicht viel übrig gelassen. Die haben die ganzen Steine geklaut und ihre Häuser daraus gebaut, hat man uns da erzählt. Und es ist wirklich ziemlich verwüstet, das Teil. Ist nicht so schlimm, es steht ja auch für schlimme Geschichten für Christen. Aber es ist, ja, fällt mir gerade so ein. Und Gott kann aus den Trümmern deines Lebens was Neues bauen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Das, was dir vielleicht als Schande oder als Defizit, als Mangel erscheint, er hat eine andere Perspektive. Für ihn ist das Baumaterial. Er kann das verwandeln. Bis hin zum Extrem ist ja einer meiner Lieblingssätze. Gott kann aus Mist Dünger machen. Selbst mit dem Sch von irgendwem kann Gott noch was Fruchtbares hervorbringen. So, Gott ist überraschend und unfassbar. Gott hat eine andere Perspektive, wenn er Lochsteine sieht, wenn er dich sieht. Gott hat eine andere Perspektive, wenn er dein Kind sieht. Wo du vielleicht nur den Bettnässer oder den Nervi oder den, der in der Schule nicht gebacken kriegt, siehst, sieht Gott das Potenzial und sieht, er hat zwar ein Loch, aber ich kann den wunderbar einbauen. Ich habe ein Stück goldenen Draht und ich kann ihn gebrauchen. Gott sieht vielleicht deinen Ehepartner anders als du, deine Geschwister in der Gemeinde oder deine Verwandten. Und weißt du, wenn Gott will, dass du und ich, dass wir unser Leben genießen sollen, dann ist dazu wichtig, dass du dich mit deiner Vergangenheit versöhnst, dass du dich mit deiner Geschichte versöhnst, dass du dich damit versöhnst, dass du ein Mann, eine Frau bist, dass du geschieden, verwitwet, zum fünften Mal verheiratet, zum weiß ich nicht was, Kind verloren, alles was vielleicht passiert ist, was hässlich oder was schön war, du musst dich damit versöhnen. Du musst akzeptieren, was hinter dir liegt, damit es zum Abschluss gebracht werden kann. Es ist wichtig, dass du auch annimmst, wer du in Jesus bist und nicht ständig darüber nachdenkst, warum du für Gott nicht zu gebrauchen bist. In der Bibel liest du von vorne bis hinten, dass Gott unmögliche Leute gebraucht hat. Mörder, Ehebrecher, Prostituierte, Feiglinge, unbedeutende Leute, zu jung, zu alt, zu blöd, weiß ich nicht, zu ungläubig. Das war für Gott kein Problem. Der hat den Stein genommen und hat ihn einfach eingebaut. Ist das nicht cool? Gut. Wir zwei sind begeistert, Christa. Dritter Punkt. Das Kreuz verwandelt Versagen und Zerstörung in Sieg und neues Leben. Vor kurzem habe ich einem Sprecher zugehört, der wohnt irgendwo in der Nähe von Sylt, war das, glaube ich, da irgendwo im Norden am Meer. Und er hat uns erzählt in einem Seminar, dass bei ihm der Wind ganz dolle weht. Habe ich auch schon mal mitgekriegt, war auch schon mal in Norddeutschland. Aber einmal war das so doll in seiner Gegend, wo er sein Haus auch hat, dass es, wenn ich mich richtig erinnere, bei einem Nachbarn das Dach abgedeckt hat und im Garten die Latten umgemäht hat. Also es hat ganz viel Verwüstung gebracht. Und wenn wir so durch unsere Gegend laufen oder fahren, neulich habe ich mich so gewundert über diesen komischen weißen Balken in der Landschaft, ich lese keine Zeitung, lacht nicht. Und ich wusste nicht, dass sie da noch so eine Windkraftanlage bauen irgendwo da. Also wenn ich in Heißenbach auf unseren Berg gehe, dann sehe ich diese ganzen hässlichen, weißen Dinger, die da in den Himmel ragen und die bald auch noch so Windräder oben dran kriegen. So, die nutzen den Wind, der da in Norddeutschland das Dach eines Hauses zerstört hat, für was Gutes. Diese, wie nennt man die denn, Windkraftanlagen, sind Transformatoren für Energie. Sie nehmen die Windenergie und verwandeln sie irgendwie in Strom. Und Gott ist auch im Energieumwandlungsgeschäft. Und Gott benutzt Dinge, die vielleicht zerstörerisch sind. Gott benutzt Dinge, wo Menschen sagen, damit kannst du nichts anfangen, was soll man denn damit? Und gebraucht sie. Die Bibel sagt, Denn das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und Kolosser 2, Vers 14 und 15, da heißt es über Gott, über das, was Jesus getan hat. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in demselben. Jesus hat triumphiert. Da, wo der Teufel dachte, jetzt habe ich ihn im Sack. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Jetzt habe ich gewonnen. Ich habe den Messias ans Kreuz, in den Tod gebracht. Ich vernichte ihn. Er hatte keine Ahnung, was 3 Tage später passieren würde. Aber er hat es mitgekriegt. Hey. Er hat es mitgekriegt. Christus hat durch seinen Tod uns Leben geschenkt. Christus hat für deine und meine Schuld bezahlt mit seinem Blut. Und der Ort vermeintlicher Niederlage ist der Ort des größten Sieges der Geschichte geworden. Für alle Zeit. Und wenn die Gedanken in deinem Kopf dich nicht in diesem triumphierenden Sieg halten wollen, dann nimm sie doch gefangen, so wie es das Wort sagt. Und lass dir neue Gedanken geben durch das Wort Gottes. Es wurde, glaube ich, auch schon gesagt heute Morgen. Lass uns doch aufhören, leistungsorientiert zu sein in dieser Weise. Heißt nicht, gib Gott nur das Zweitbeste. Darfst dich anstrengen auf deine Arbeit, und auch wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, darf das exzellent und gut sein, soll es sein, weil das ehrt Gott. Und wenn du aber dich festfährst und dich verurteilst für jeden Punkt, den du falsch setzt, dann erreichst du nicht das Ziel, was Gott für dich hat. Feier doch mal, sagen wir mal, die 2 Wochen, die du es geschafft hast, eine bestimmte Sache nicht zu tun, die du ablegen willst. Vielleicht hast du ein Problem mit Zornausbrüchen. Du rastest regelmäßig aus und schreist jemanden zusammen in deiner Familie. Und vielleicht hast du das 2 Wochen lang nicht gemacht. Hast zu Gott gesagt, boah Gott, ich will das nicht, hilf mir. 14 Tage war es super. Und dann kommt wieder der Zornausbruch. Dann hast du 2 Möglichkeiten. Das eine ist, dich an dem Negativen festhalten, dich zu ärgern, dich schuldig zu fühlen, dich zu schämen. Oder das zweite ist, klar, Buße tun, sagen, Gott war Mist, oder auch den Leuten gegenüber dich zu entschuldigen. Aber dann kannst du sagen, aber 2 Wochen lang ist das nicht passiert. Und du kannst diese 2 Wochen doch auch einfach mal feiern mit Gott. Oder du kannst sagen, danke Gott, dass ich das 2 Wochen nicht hatte. Und vielleicht dauert es das nächste Mal 5 Wochen. Und dann 3 Monate, dann 1 Jahr. Und vielleicht kommt es dann nur alle paar Jahre mal oder gar nicht mehr vor, wie auch immer. Hör auf, dich für Unvollkommenes zu verurteilen, und feier deine Fortschritte. Machst du das bei deinem Kleinkind, wenn das laufen lernt? Sagst du, blöder Kerl, du bist schon wieder hingefallen, kriegst du gar nichts auf die Reihe, oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein, du wirst das Laufen nie lernen. Hallo? Bist du schon erwachsen? Ich maße mir nicht an, geistlich erwachsen zu sein. Ich bin eine Baustelle. Du bist auch eine Baustelle. Die Heike hat das Zitat neulich gebracht von irgendeinem Grabstein, habe ich gehört, im Sommer in der Predigt. Ich habe vergessen, von wem. Da stand von Ruth Graham, da stand dann drauf, Baustelle abgeschlossen, danke für Ihr Verständnis oder sowas. Ne? Das fand ich super. Das war toll. Genau so ist es. Ich habe einen tollen Tipp gehört, den möchte ich gerne euch weitergeben. Wie man merken kann, dass man in die falsche Richtung denkt oder eine doofe Haltung hat. Wenn du nämlich eine Haltung hast, die du einem anderen, der dich um Rat fragt, niemals empfehlen würdest. So, ich krieg nie was gebacken. Würdest du sagen, wenn jetzt die Eulalia zu dir kommt, die sitzt bei dir auf dem Sofa und sagt, hier mein Leben, da, würdest du ihr sagen, Eulalia, es ist ganz wichtig, dass du täglich denkst, ich kriege nie was gebacken. Und mit Gott kann mit jedem was anfangen, außer mit mir. Schreib dir das mal auf. Nimm es mal mit nach Hause und dann denkst du mal 5 Tage drüber nach. Nee, oder? Aber wir selber, hast du schon mal so gedacht? Habe ich schon mal. Ich hatte schon mal einen Tag, Da habe ich mir alle Kompetenzen meines Lebens abgesprochen und hätte am liebsten alle Jobs, die ich habe, privat und überhaupt gekündigt, weil ich gedacht habe, ich krieg nichts gebacken. Ich krieg nichts auf die Reihe. Aber ich habe dem Teufel einfach nur seine CD abgekauft an dem Tag. Die depressive, du kannst nichts, du bist eine Null, du bist schlecht, CD habe ich gekauft an dem Tag. Die will ich nie wieder kaufen, die war doof, die klingt nicht gut, die macht keinen Spaß. Aber die CD, die Gott dir gibt, da steht drin, kriegen wir schon wieder hin. Ich gebe dir noch eine Chance. Probier es einfach nochmal. Oder was Bernd den Leuten vorhin gesagt hat vom Bevo-Team, alles was du brauchst, hast du. Krampf dir keinen ab, versuch nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Vertrau auf Gott, lass dich fallen und dann wird es irgendwie gut ausgehen. Wenn du dich dabei blamierst, ist auch super. Da gehen Wachstumsprozesse ab, wenn man sich mal blamiert, das ist total toll. Die kriegst du anders gar nicht hin. Ja. Die Bibel sagt in Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Schlimmen dienen. Okay, ihr habt scheinbar doch eure Bibel gelesen. Herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Zum Besten. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann weiter hinten steht im gleichen Kapitel, Römer 8, 31, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Hey, wenn du Opposition hast, wenn du Stress hast, wenn du Herausforderungen hast, dann sei doch zuversichtlich, denn Gott ist bei dir und will dich unterstützen. Die Bibel ist voll von solchen Verwandlungsgeschichten. Denkt an Josef und seine Story, was seine Brüder zu seiner Vernichtung gedacht haben. Die wollten ihn auch fertig machen. Hat Gott in was Gutes verwandelt. Er ist, wie sagt man, Vizepräsident geworden dann von Ägypten. Und er hat seine ganze Familie gerettet vor der Hungersnot. Gott hat ihm eine einflussreiche Position gegeben nach einer Weile im Gefängnis und in Widrigkeiten. Gott hat das, was zur Vernichtung gedacht war, transformiert, hat diese negative, zerstörerische Energie verwandelt und hat sie zu was Gutem benutzt. Haman aus dem Buch Esther, der hat böse Pläne geschmiedet gegen die Juden, der wollte sie platt machen, weil er in seiner Eitelkeit angefressen war. Und er hing später an dem Galgen, den er für Mordechai hat aufrichten lassen. Wenn du Gerechtigkeit liebst, lies das Buch Esther, du wirst deinen Spaß haben ohne Ende, das ist so befriedigend, ne? Wenn dann am Ende der Böse eins draufkriegt, also so... Entweder Happy End Filme oder das Buch Esther. Also das macht irgendwie was so, oder? Ja. Das mit dem Teufel und Jesus und dem Kreuz habe ich schon gesagt. Das ist natürlich, das toppt alles. Mein vierter Punkt ist, Gott benutzt Menschen. Und als ich das Kreuz angeguckt habe, habe ich ja irgendwann zu Hause die Steine gezählt. Habt ihr sie schon gezählt? Wie viel haben wir senkrecht? 12. An was erinnert dich die Zahl 12? Ja, die 12 Stämme, die 12 Jünger oder die 12 Leiter, die sehr versagt haben, so könnte man es auch nennen. Und die dennoch von Gott eingesetzt und gebraucht wurden. Die Zahl 12 erinnert an göttliche Ordnung, an Leiterschaft, an Verantwortlichkeit, an Bundesbeziehungen. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 3, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das ist so herrlich, oder? Ich finde das herrlich. Hat dann irgendwie die Konsequenz, dass wenn wir uns als von Gott gebraucht sehen, dass wir wohl irgendwie so die ziemlich Törichten gewesen sein müssen oder die nicht so erwählenswürdigen. Aber Gott liebt es, gerade die zu gebrauchen. Und dann ist es einfach schön. Ja, ich sag jetzt mal was über jemanden, aber ich meine das nicht respektlos, ganz im Gegenteil. Auf der BFP-Konferenz habe ich über den Präses des BFP nachgedacht. Ihr kennt ihn vielleicht, Johannes Justus, der hat vor ein paar Jahren hier mal ein Seminar gehalten über Prophetie. Und der Johannes, der ist Russlanddeutscher, er war auch mit Bernd auf der Bibelschule, scheint ein guter Jahrgang gewesen zu sein. Und er wurde vor 3 Jahren gewählt, ganz knapp, war eine ziemlich dramatische Geschichte, diese Wahl, weil er auch unbekannt war, niemand kannte ihn, keiner wusste, was erwartet uns mit denen, aber es gab auch keinen Gegenkandidaten, also er wurde mit widrigen Umständen dann zum Präses gewählt und er macht das so gut. Es sind um die 800 Gemeinden, die zum Bund dazugehören, das heißt, er ist der, ja, Aufseher, Präsident dieser Kirchengemeinschaft. Und ja, er ist prophetisch, er liebt den Herrn, er ist radikal, er ist demütig, er predigt ein kraftvolles Wort, er ist ein ganz, ganz großer, sehr bescheidener Mann Gottes. Und der kann immer noch nicht richtig Deutsch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wenn er sich vorstellt, sagt er regelmäßig, vielleicht sage ich es ihm irgendwann, wir sind verheiratet mit meiner Frau Irene. Also was er sagen will, die haben keine Polygamie da, sondern er sagt, ich bin mit Irene glücklich verheiratet. Dann erzählt er von seiner Frau. Das ist total nett und süß. Aber versteht ihr, Gott nimmt einen Mann in Deutschland, setzt ihn über einen Kirchenbund von Hunderten von Gemeinden, der in der Grammatik immer noch Schnitzer macht. Macht seine Predigten überhaupt nicht schlecht, wisst ihr. Aber Gott, glaube ich, findet das witzig. Und nur wer stolz ist, würde sich an diesem Satz stören. Weil wenn du sein Herz siehst und das, wie Gott ihn gebraucht, bist du überwältigt, dankbar und voller Respekt für diesen Mann. Versteht ihr? Aber das ist so ein Beispiel. Gott nimmt gerne Sachen, die unvollkommen sind, um sie zu setzen. Und dann haben wir immer die Wahl, uns auch am anderen zu ärgern, zu stoßen, Anstoß zu nehmen, zu denken, na ja, das kann ja nichts geben, weil ist ja nur der Sohn des Zimmermanns oder was kann aus Nazareth Gutes kommen oder was kann der mir schon sagen? Oder wir haben die Wahl, dahinter zu gucken und Gott zu fragen. Gott, du hast ihn, du hast sie gesetzt. Was kann ich lernen? Was kann ich empfangen? Ja, und dann gab es noch einen Pastor. Das ist der unscheinbarste von allen, wenn so vom Eindruck her, versteht ihr? Wir sind Menschen. So, wir beurteilen hoffentlich die Leute immer weniger nach ihrem Äußeren. Aber man guckt doch erst mal und dann erwartet man was oder man ist so im Mittelfeld mit seiner Erwartung. Und die beste Predigt auf dieser Konferenz hat ein Mann gehalten, der ist, da fällst du nicht vom Stuhl, wenn du den erstmal siehst. Aber der hat eine Salbung und der hat eine Autorität von Gott bekommen. Das ist so dermaßen der Hammer. Und ich habe einen großen Respekt vor ihm und wir werden uns nächstes Jahr aufmachen, um ein Stück weit auch in der Gemeinde zu, was uns anzugucken und zu lernen. Weil, ja, Gott liebt das. Das sage ich jetzt nicht, weil ich gesagt habe, er ist unscheinbar. Nee, das sage ich dir nachher. Das ist ja jetzt mein subjektives, doofes Bild. Ja, jeder hat ja auch eine Vorstellung. Und wir müssen das überwinden, das Äußere anzugucken. Ich muss das überwinden. Ich muss das überwinden. Und immer, wenn ich merke, ich ziehe die Bremse an und senke meine Erwartung, nicht immer, aber immer öfter mit Gottes Hilfe, klingelt da so eine Alarmglocke in mir. Ah, Iris, du ziehst gerade die Bremse an. Du erwartest nicht. Du beurteilst nach irgendwas. Du nimmst Anstoß an irgendeinem doofen Satz, an der Krawatte oder weiß ich nicht was. Ich glaube, über Krawatten bin ich weg. Aber andere Sachen. Ihr kennt das alle gar nicht. Und ihr findet beim Blazer bestimmt auch ganz toll. Aber wisst ihr, wir müssen das überwinden. Dieses menschliche, fleischliche Gucken. Wir müssen empfangen, weil Gott benutzt Menschen. Und nicht immer die, wo wir Bock drauf haben, dass er die benutzt. Manchmal die, wo wir es nicht hören wollen, dass der uns das jetzt sagt. Ja. Und ein Zitat, auch von der Konferenz, da wurde gesagt, die Welt wird nicht von den Besten verändert. Lass mich mal ergänzen, von den Schönsten, den Reichsten, den hast du nicht gesehen, welchen. Sondern sie wird verändert von wem? Von denen, die Gott erstens glauben und zweitens gehorchen. Und deine Reife als Christ, vielleicht hast du das auch noch nicht gewusst, wird nicht damit bemessen, wie viele Bücher du gelesen hast und was du alles weißt. Es wird danach bemessen, was du tust. Und wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt und das verwirfst, was dir nicht gefällt, den Zehnten vielleicht oder irgendwas anderes Unangenehmes, dann glaubst du nicht ans Evangelium, dann glaubst du an dich selber. Habe ich auch geklaut, aber das war so ein gutes Zitat. Fünftens, es kommt auf Jesus an. Jesus macht den Unterschied. Jesus ist alles, was zählt. Und irgendwo hier in der Mitte, wo so die Vertikale und die Horizontale von dem Kreuz sich treffen, da stelle ich mir Jesus vor. Da gibt es diese drei Steine rechts und links, die den Querbalken symbolisieren. Und dann denke ich, klar, Gott ist drei in einer Person. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Wir sind auch drei geteilt. Und das begegnet sich im Kreuz und kommt mit dem mittleren Stein zur 2,7, zur göttlichen Vollkommenheit kannst du Zahlenspiele mitmachen, das ist auch faszinierend. Hat mich auch begeistert an dem Kreuz, dass die Zahlen irgendwie da drin noch so cool sind. Und die Frau hat, die Rose hat 18 gefunden, dass es genau aufgegangen ist. Und das finde ich super. Der neue Bund, den wir feiern dürfen, der ist so, so wunderschön. Es ist so großartig, dass Jesus sich für dich und mich geopfert hat. Und alles, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir ihm vertrauen. Und alles, was Gott von dir haben will, das gibt er dir vorher. Wenn du Kinder hast, die noch nicht berufstätig sind, kleine Kinder, und du hast Geburtstag, dann kriegst du vielleicht ein Geschenk. Aber eigentlich, wer hat es denn bezahlt, das Geschenk? Die Eltern. Du gibst ja deinem Kind Geld. Und von dem Taschengeld oder was auch immer, was du deinem Kind gibst, geht's dann und kauft dir die Schachtel Pralinen oder das Röschen oder keine Ahnung was. Und Gott ist genauso. Meinst du, Gott erwartet was von dir, was er dir nicht vorher gibt? Wurde auch schon gesagt, scheint heute wichtig zu sein. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Die Bibel sagt sogar, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Sogar bei der Liebe ist das so. Und die Bibel sagt uns, und lass das mal dir als Zurechtweisung gelten heute Morgen, dass in Christus, Galater 5, Vers 6, gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Der Glaube ist das Einzige, was du brauchst. Nicht deine Leistung, nicht was du für Gott alles arbeitest, dass du auf dem Bebo so wenig schläfst und so viel rackerst für die Leute, das ist total cool. Aber du bist vor Gott auch was wert, wenn du all das nicht machst. Sechster Punkt und mein vorletzter, du bist ein königlicher Priester. Petrus schreibt das in 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Es ist Zeit, dass mehr über Gottes Tugenden geredet wird, als dass diese ganzen doofen Fragezeichen, die in religiösen Köpfen festgeklebt sind, immer noch existieren dürfen. Es ist Zeit zu singen, was wir heute Morgen gesungen haben, dass Gott gut ist und sonst nichts. Es ist Zeit zu sagen, wie groß Gott ist, dass Gott heute noch heilt, dass Gott heute noch Wunder tut, wie die Anna uns vorgelesen hat. Dass Gott immer noch derselbe ist, dass er kein alter Opa ist, der im Himmel eingeschlafen ist, sondern der was mit dir zu tun haben will, der kraftvoll ist. Und eine größere Kraft als ihn gibt es nicht. Trotzdem manche Gebete noch nicht erhört sind. Trotzdem manche von uns noch krank sind. Trotzdem manch einer noch auf sein Wunder im Finanziellen oder sonst wo drauf wartet. Ist das die Wahrheit? Und wir sollen das verkündigen, nicht nur wir hier am dem schönen Pool, sondern deine Predigt ist viel wichtiger als meine. Deine Predigt morgen ist viel wichtiger als meine heute. Du bist nur hier, damit du den Mut hast oder vielleicht ein bisschen mehr Mut hast morgen, deinen Mund aufzumachen bei deiner Nachbarin, auf der Arbeit, wo auch immer du bist. Verkündige die Tugenden dessen, der dich aus dem Dreck gezogen und abgewaschen hat, der dich aus der Finsternis ins Licht gezogen hat. Erzähl, wer Jesus ist. Bill Johnson hat gesagt, manche Leute schützen ihre Bequemlichkeitszone mit Unglauben. Hast du eigentlich auch keine Chance, weil du weißt, wenn du Römer 10 gelesen hast, wie der Glaube kommt. Durch das Hören des Wortes Gottes. Wer entscheidet, ob du Wort Gottes hörst oder Tagesschau oder Facebook oder was auch immer? Du, richtig, super. Ja, du und ich. Und dann wächst der Glaube oder er schrumpft zusammen. Die Bibel sagt, wir sitzen mit Christus zu Rechten Gottes. Die Bibel sagt, dass er, Gott der Vater, alles seinen Füßen, Epheser 1, unterworfen hat und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, wenn wir sein Leib sind, Jesus ist das Haupt, wo sind dann die Füße? Sie sind Teil des Leibes. Wir sind vielleicht die Füße, weiß ich nicht, oder die Hände oder ein Teil vom Rumpf. Und alles ist unter den Füßen unterworfen, sagt die Schrift hier. Das heißt, alles ist auch dir unterworfen, wenn du Christ bist und Teil des Leibes. Lebst du so, als ob dir alles unterworfen ist? Oder lebst du so, weil die Oma mir da nicht geholfen hat oder der hat mir kein Geld gegeben oder der? Nein! Du bist einer, der gestaltet und keiner, der rummeckert. Stimmt's? Du bist einer, der weiß, es ist alles unterworfen. In der geistlichen Welt ist das so. Dann schauen wir mal, wie wir das in der natürlichen gebacken kriegen. Wie sich das manifestieren kann. Amen? Und wenn du nicht mehr gebetet hast, dann schwingst du dein Popo morgen ein bisschen früher aus dem Bett und fängst du wieder an zu beten. Weil dann fangen die Sachen auch wieder an zu passieren, die so zufällig passiert sind, vielleicht früher, als du noch gebetet hast. Bald startet das Bebu. So, wir waren ja nicht müde einzuladen. Jeder weiß es inzwischen, dass es nächstes Wochenende das Bebu gibt. Und ich möchte jetzt mal all die ansprechen, die schon auf dem Bebu waren, so für sich als Teilnehmer. Ihr habt alle diese Session mitgemacht mit dem Ritter. Und meistens sind an der Stelle auch 95% Thomas oder der Leute sind dann vorne, wenn der Aufruf kommt für den Ritterschlag. Dann kommt das habe ich was verraten, aber es, ja, vielleicht auch nicht mehr ganz so geheim. Ich hab's halt aufgeschrieben. So, und dann kommt der Ritterschlag, dann kommt so ein feierliches Versprechen, dann kriegst du ein prophetisches Wort. Aber ich möchte dich heute mal ansprechen. Ist deine Rüstung noch, wird die noch benutzt? Oder rostet die irgendwo rum? Vielleicht sind das jetzt die nicht da sind, für die ich das gerade sag. Aber versteht ihr? Hast du das umgesetzt, was du Gott damals versprochen hast? Alles für dich, Herr, für dein Reich. Will dir treu sein? Will hingehen, wo du mich hinsendest? Oder hast du danach wieder den Weg in deinen Sessel gefunden und hast dich verkrochen und bist fürs Reich Gottes total irrelevant geworden? Darf ich so was Böses sagen an der Stelle? Brenne für Jesus. Jesus hat gebrannt für dich. Fang doch mal wieder an zu brennen, wenn's Feuer ausgegangen ist. Paulus sagt das im Römerbrief irgendwo. Kannst du nachher in deiner Bibel suchen oder googeln oder leicht, heute muss man ja nicht mehr was auswendig lernen bei uns. Muss man nur eingeben und dann macht's Klong und dann findest es. So, seid brennend im Geist, sagt Paulus. Was sagt mir das? Imperativ, Befehlsform. Ich entscheide, ob ich brenne oder nicht. Und wenn's Feuerchen ausgegangen ist, kann ich wohl Sachen tun, damit's Feuerchen wieder angeht. Zum Beispiel zum Bebu fahren, Buße tun, wieder anfangen zu beten oder in meine Bibel zu gucken. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, sagt Sprüche 18. Und ich habe mich überführt gefühlt, als ich eine Frau sagen hörte, ich habe geglaubt, dass Tod in der Gewalt der Zunge steckt. Das heißt, ich habe immer aufgepasst, dass ich keine negativen Sachen sage. Und das ist super. Aber wie viel Glauben hast du denn daran, dass Leben in der Gewalt deiner Zunge steckt? Machst du den Mund auf? Proklamierst du? Sprichst du das Wort Gottes aus? Hast du Erwartung, dass sich Dinge verändern? Wenn nicht, dann fang heute neu an, weil die Bibel lügt nicht, wenn sie das sagt. Leben, potenzielles Leben steckt in deinem Mund drin, wenn du es aussprichst. Und dann noch was, habe ich auch nicht selber erfunden, aber es ist so herrlich, dass ich euch teile. Jemand sagte, Babys lassen ihre Zukunft nicht von der Vergangenheit bestimmen. Wir haben ja heute so ein paar hier gehabt, also zumindest akustisch habe ich die wahrgenommen heute beim Lobpreis. Nein, Babys lassen sich nicht von ihrer Vergangenheit bestimmen. Die sagen nicht, ich bin noch nie gelaufen. Ich werde nie laufen können. Ich werde immer nur krabbeln und krabbeln und krabbeln. Nein. Die sagen auch nicht, keiner versteht mich. Immer wenn ich was sage, keiner versteht mich. La, la, la. Also vielleicht der Mama nach ein paar Monaten Babystudium weiß man, Hunger, müde. Müde, ja, oder was gibt's noch? Windelvoll, danke, das habe ich vergessen, schon so lange her. Gott sei Dank. Keiner versteht mich, wenn ich was sage. Nein! Ich werde nie richtig sprechen können. Ein Baby beobachtet seine Eltern. Ein Kleinkind beobachtet seine Eltern und sagt, Mama kann laufen. Werde ich auch. Papa kann sprechen. Mehr als einmal behauptet zu tun, vielleicht so. War jetzt gemein. Nein, ich liebe Männer, die reden. Ich finde das toll, wenn Männer ihr Herz mitteilen. Ganz aufrichtig, das ist gut. Und Papa läuft, ich laufe auch. Und vielleicht sagt das Baby dann, jetzt macht die Analogie den Sprung zu uns, ich habe zwar noch nie einen Toten auferweckt, aber mein Papa hat das schon gemacht. Und eines Tages werde ich das auch. Unterschätze niemals, was Gott durch dich tun kann. Dann denkst du mehr über dich nach als über Gott. Nimm dich nicht so wichtig. Du bist nicht Gottes Problem. Wenn du ihm vertraust, dein Glauben stärkst in ihn und ihm gefallen willst, alles andere, das kommt dann schon. Das ist nicht so wichtig. Das entwickelt sich. Unterschätze nicht, was Gott durch dich tun kann. Und der Thomas hat es gesagt, wir haben nämlich eine Arbeit zu tun. Und die Bibel sagt auch, Jesus kommt erst wieder, wenn irgendwo das Evangelium überall verkündet worden ist. Und wenn ich das so richtig verstehe, liegt es ja ein Teil auch an uns. Nehmen wir unseren Auftrag an, lassen wir uns einbauen, trotz des Lochs in unserer Mitte? Lassen wir zu, dass Gott mit uns was anfängt? Wir haben einen Missionsbefehl auszuführen. Wir haben eine Welt zu evangelisieren. Wir haben eine Arbeit zu tun. Und da wird jeder gebraucht. Nicht nur die 30%, die 70% der Arbeit machen in der Gemeinde. Auch die anderen 70%. Geh doch einen Schritt weiter. Erweiter doch mal deine Bequemlichkeitszone. Und lass zu, dass es dir unbequem wird. Tu doch mal was, was du dir nicht zutraust, wenn dein Leiter sagt, komm, probier das doch mal. Sei mit im Bevo-Team oder was auch immer. Fang eine Zelle an. Wenn du sie nicht anfängst in deinem Ort, wird es vielleicht keine geben oder in deiner Straße. Dann gibt es kein Haus, wo man zumindest theoretisch jemanden hinschicken kann erstmal, wo man weiß, boah, da ist eine Zelle. Gott braucht dich. Und ich sage es nochmal, unterschätze nicht, was Gott durch dich tun will. Unterschätze es nicht. Wenn du andere beobachtest, dann vergleich dich nicht und denk nicht, das kann ich nicht. Du kannst alles, was Gott durch dich tun will. Alles kannst du. Mein siebter und letzter Punkt ist eigentlich ja so ein Entscheidungspunkt. Ja, der heißt, entscheide dich. Steht hier, entscheide dich. Eigentlich wiederholt sich der Sündenfall täglich, habe ich aufgeschrieben. Stündlich, sekündlich. Er wiederholt sich immer dann, wenn Menschen dem Lügner glauben. Wenn wir den Lügen glauben, dass Gott nicht wirklich gut ist, dass mit seinem Charakter was nicht in Ordnung ist, dann fangen wir an, einer Lüge zu gehorchen und halten sie für die Wahrheit. Das Doofe an Irreführung ist, dass sie so irreführend ist und dass man nicht weiß, dass man irregeführt ist, dass man sich gerade irrt. Ne? Aber Gott hat Gnade und Gott möchte uns überführen von diesen Dingen. Und wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, es ist kein Gebet, was im tausendjährigen Reich erfüllt wird. Es ist ein Gebet für heute, für deinen Alltag, für dein Leben, für die Menschen, die du liebst, für die Gott dich gesetzt hat. Und ob du nun Zellleiter bist oder keinen offiziellen Job hast als Christ, du hast Einfluss auf Menschen, auf die kein anderer Einfluss hat. Und du bist an einem Ort gesetzt, wo nie ein anderer Stein sitzen wird. Und ich möchte dich so sehr ermutigen. Jemand nannte mich Fundamentalist vor ein paar Tagen. war ich erst überrascht, habe ich hat lang keiner mehr zu mir gesagt, aber ich habe es mal als Kompliment betrachtet. Also ich bin völlig friedfertig, also in der physischen. Anders bin ich gar nicht friedfertig, da bin ich, glaube ich, kämpferisch. Aber ja, das ist, werd doch wieder mal fundamentalistisch. So in der Schule damals haben die Lehrer so, weiß nicht, ob das heute noch gibt, also mein Biolehrer hatte dann vom Umgang mit kreationistisch beeinflussten Schülern oder die Rallye-Lehrerin, die in der anderen Klasse war, die hat mich dann mal interviewt und die sagte, das sind ja Fundamentalisten. Hab ich auch, das glaubt, habe ich erst mal die Frau Doktor, die so hieß wie so ein Behälter, du weißt, wen ich meine. Die hat das gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja gut bin ich, will am Fundament sein, will nah am Wort sein, will alles andere verlieren, was da nicht nah dran ist. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu entscheiden. Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Ist der zweitbeste. Wann ist der beste? Im Herbst, höre ich. Im Frühjahr. Genereller gesagt. Vor 25 Jahren. So früh wie möglich. Weil die alten Bäume sind die Frucht tragen. Die alten Bäume sind die, wo du dich in Schatten stellen kannst. Aber der zweitbeste Zeitpunkt, wenn du den vor 25 Jahren nicht gepflanzt hast, dein Glaubensbaum, ist heute. So, pflanz doch heute dein Bäumchen und denk daran, du bist Gott wichtig. Denk dran, Gott macht aus Trümmern neue Städte. Er verwandelt Unvollkommenes in Vollkommenes. Denk dran, dass das Kreuz der größte Energieumwandlungsplatz der Geschichte war und ist. Denk dran, dass Gott gerne Menschen benutzt. Du bist ein Mensch. Gott möchte dich benutzen. Jesus macht den Unterschied. Auf Jesus kommt es immer an. Und das Letzte, entscheide dich. Pflanz doch heute dein Glaubensbäumchen neu. Staub doch heute deine Ritterrüstung ab und fang wieder an, für Jesus zu brennen. Stell dich Gott neu zur Verfügung, ohne Bedingung. Sag nicht, ich gehe nie nach Afrika, mach das nicht. Sag doch Gott, ich denke jetzt gar nicht drüber nach, was du von mir wollen könntest. Ich sag einfach ja. Und den Rest musst du dann irgendwie auf die Reihe kriegen mit mir. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst, dann möchte ich dich heute einladen, die wichtigste Entscheidung zu treffen. Nämlich Gott deinen ganzen Lebensmüll zu bringen. Die Bibel sagt, jeder Mensch hat gesündigt, jeder Mensch hat Fehler gemacht. Keiner ist vor Gott vollkommen. Und egal, was du tust, du wirst es nicht wieder gut machen können. Der Betrag, den du Gott schuldest durch deine Sünde, den kannst du nicht bezahlen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Aber die gute Nachricht ist, einer ist für dich diesen Tod gestorben. Das ist Jesus. Jesus hat deine Rechnung bezahlt, die gegen dich aufgerichtet war. Er hat deinen Schuldschein ans Kreuz geheftet, haben wir eben gelesen. Und alles, was du tun musst, ist sagen, danke, ich glaub's. Lass uns doch miteinander aufstehen, bitte. Und vielleicht, Anna, könnt ihr noch mal kommen? Und ich möchte euch einladen, einfach nach vorne zu kommen. Ich werde da bei unserem großen Kreuz stehen. Und wenn du jemand bist, der mit Gott heute neu starten will, dann komm zu mir. Ich würde gern mit dir beten. Aber wenn du jemand bist, der eine andere Entscheidung treffen möchte, der sagt, stimmt, ich brenne nicht mehr. Stimmt, ich habe Gott nicht mehr alles bedingungslos hingegeben und du willst das erneuern, dann mach das doch. Mach's auf deinem Platz, mach's hier vorne. Die ganze Bühne, wie Bernd immer sagt, ist unser Altar. Aber triff eine Entscheidung für Gott. Triff eine Entscheidung, aufs Ganze zu gehen. Triff eine Entscheidung, wieder fundamentalistisch zu werden. Warte drauf, bis dich einer so tituliert. Und ja, ich habe alles gesagt. Ihr wisst, was dran ist. Und ich lade euch so herzlich ein, zu reagieren und zu Gott zu gehen. Und wer Jesus Christus annehmen will, wer mit Gott das erste Mal Kontakt aufnehmen will, der kommt einfach zu mir persönlich ans Kreuz. Ja? Und wenn das alles schon in deinem Herzen versiegelt ist, dann sing das Lied, was wir jetzt mit dem Lobpreisteam singen, von ganzem Herzen. Sing es mit, weil es die Wahrheit ist. Okay, danke fürs Zuhören. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98 1174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.